HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Der Bundesverfassungsschutz unter Herrn Maaßen ist gegen die Wand gefahren.
Die SPD ist nicht überzeugt, dass Herr Maaßen das Vertrauen wiederherstellen konnte.
In diesem Amt herrscht das absolute Chaos.
Ich hätte Verständnis dafür, wenn man Herrn Maaßen entlässt. Zumindest große Zweifel an der Eignung, weil sich diese Ereignisse nach Chemnitz in eine Reihe von Problemen stellen, bis hin zum Verhalten gegenüber der AfD.
Herr Maaßen hatte mich gefragt, ob wir uns mal unterhalten könnten.
Ist es eigentlich üblich, dass sich ein solcher Präsident immer so öffentlich äußert zu einem Verfahren, was ja noch gar nicht so richtig abgeschlossen ist?
Der Verfassungsschutzpräsident sollte ja irgendwie so weit wie möglich eben nicht in der Öffentlichkeit agieren, sondern wenn er solche Erkenntnisse hat, natürlich erstmal die entsprechenden Organe informieren.
Das nenne ich mal krass missglückt, was er da gemacht hat. Aber ich unterstelle ihm jedenfalls im Moment noch nicht, dass der irgendwelche politischen Spielchen spielen wollte.
Ich habe dann dem Innenausschuss mitgeteilt, dass ich für personelle Konsequenzen keinen Anlass sehe.
Im Verborgenen Gutes tun. Dieses Motto steht auf der Internetseite des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Sein Präsident Hans-Georg Maaßen hat zuletzt eher das Gegenteil getan. Er hat in aller Öffentlichkeit für große Irritation gesorgt und das ist nicht gut. Weder für seine Sicherheitsbehörde noch für den Chef selbst und schon gar nicht für unsere Sicherheit. Bei denen, die politisch für den Verfassungsschutz verantwortlich sind, war die Irritation je nach Parteibuch unterschiedlich ausgeprägt in den letzten Tagen. Aber inzwischen scheint die Besorgnis in der Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD so groß, dass die Spitzen der drei Parteien heute Nachmittag einige Stunden lang im Kanzleramt getagt haben, um über Hans-Georg Maaßen zu beraten, um sich dann allerdings auf Dienstag zu vertagen. Auch CSU-Chef Horst Seehofer war dabei, als Bundesinnenminister der unmittelbare Dienstherr Maaßens, der ihm zuletzt immer wieder sein Vertrauen ausgesprochen hatte. Wir haben es ja eben nochmal gehört. Womit er sich aber möglicherweise auch innerhalb der Regierungskoalition inzwischen in der Minderheit befindet. Zumal das ARD-Magazin Kontraste heute berichtet, dass Maaßen der AfD-Bundestagsfraktion Informationen aus dem Verfassungsschutzbericht bereits Wochen vor dessen Veröffentlichung zur Verfügung gestellt haben soll. Das kommt also noch hinzu, zu den in doppelter Hinsicht zweifelhaften Äußerungen Maaßens zu den Ausschreitungen in Chemnitz. Äußerungen, für die er gute Gründe geltend machte, ohne aber diese Gründe auszuführen und die er dann sehr spät zu relativieren versuchte. Alle diese Worte und Taten nähren vor allem Zweifel an Maaßen selbst und liefern auch wieder einmal gute Gründe, die Arbeit des Verfassungsschutzes insgesamt in Frage zu stellen, sowohl in vielen Einzelfällen als auch grundsätzlich. Viele Politiker fordern ja seit langem und jetzt erst recht seine Abschaffung und Neugründung. Im Verborgenen Gutes tun. Was leistet sich der Verfassungsschutz? So heißt heute der Tag in HR2 Kultur. Ausgehend vom Fall Hans-Georg Maaßen und zugleich über diesen Fall hinausgehend wollen wir uns vergegenwärtigen, wozu wir uns eigentlich einen Verfassungsschutz leisten, was dieser Verfassungsschutz selbst leisten muss, wenn er seiner Aufgabe gerecht werden soll und was er sich auf keinen Fall leisten darf. Was sich schon vor Hans-Georg Maaßen andere Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz geleistet haben, darauf blickt jetzt unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Tanja Oppel zurück. Und schon die erste Geschichte, die sie erzählt, hat es in sich.
Die Geschichte ist abenteuerlich und klingt wie aus einem Agentenroman. Der Chef des Geheimdienstes verschwindet unter mysteriösen Umständen, taucht kurz darauf beim Feind auf und behauptet später, er sei betäubt und entführt worden. Und doch ist alles genau so passiert. Am 20. Juli 1954, nach den westdeutschen Feierlichkeiten zum Hitler-Attentat, verschwindet Verfassungsschutzpräsident Otto John spurlos. Tage später hält er eine Propagandarede im DDR-Rundfunk.
Die einseitige Bindung an die amerikanische Politik durch Dr. Adenauer, die damit verbundene Remilitarisierung und Wiederbelebung des Nationalsozialismus führen zwangsläufig zu einem neuen Krieg.
Ist John ein Überläufer? 1,5 Jahre bleibt er in der DDR, hält Vorträge und wettert gegen die Bundesrepublik. Dann taucht er plötzlich wieder in Westdeutschland auf und behauptet, er sei gegen seinen Willen in die DDR verschleppt worden. Niemand glaubt ihm. John wird zu 4 Jahren Haft wegen Landesverrats verurteilt. Bis heute konnte sein Fall nicht schlüssig aufgeklärt werden. Johns Nachfolger, Hubert Schrübbers, soll Ruhe ins Amt für Verfassungsschutz bringen, das es ja erst seit 4 Jahren gibt. Die Arbeit von Geheimdiensten und Polizei ist seit Kriegsende in der Bundesrepublik strikt voneinander getrennt. Eine Gestapo wie bei den Nazis soll es nie wieder geben. Schrübbers verteidigt diese Trennung auch öffentlich.
Das ist ausdrücklich in dem Gesetz gesagt, dass dem Amt polizeiliche Befugnisse nicht zustehen. Und das ist auch richtig so. Wir sind deshalb darauf angewiesen, mit sehr vorsichtigen, ausschließlich nachrichtendienstlichen Mitteln unsere Informationen zu gewinnen.
Wahrscheinlich hat das der Verfassungsschutzpräsident nicht immer so gesehen. Schröbers hatte während des Nationalsozialismus hohe juristische Ämter inne und war Ankläger in politisch motivierten Verfahren. 1972 wird der öffentliche Druck wegen seiner Vergangenheit auf ihn zu groß. Er geht in den vorzeitigen Ruhestand. Die westlichen Alliierten, die den Verfassungsschutz bis 1955 kontrolliert hatten, wussten um die Nazi-Vergangenheit einiger ihrer Mitarbeiter. Sie nahmen es hin im Kalten Krieg gegen den Kommunismus. Günter Nollau ist der nächste Präsident des Verfassungsschutzes. Ihm wird nur 3 Jahre später ein Namensvetter zum Verhängnis, Günter Guillaume. In der Affäre um den enttarnten DDR-Spion im Kanzleramt ist Nollau nicht zu halten. Danach wird es erstmal ruhig um das Amt für Verfassungsschutz. In den 80er Jahren ist ein gewisser Holger Pfahls dort Präsident. Pfahls kommt aber erst später als Staatssekretär im Verteidigungsministerium in die Schlagzeilen. Er wird zur Schlüsselfigur rund um illegale Waffengeschäfte und die CDU-Spendenaffäre. Der größte Skandal steht dem Verfassungsschutz da, aber erst noch bevor. 2011 wird bekannt, dass die rechtsradikale Terrorgruppe NSU 10 Menschen ermordet hat. Welche Rolle spielte der Verfassungsschutz? Warum wurden wenige Tage nach dem Bekanntwerden des NSU im Amt Akten geschreddert? Der Verfassungsschutzpräsident Heinz Fromm geht, bevor er gegangen wird, nicht ohne Bitterkeit.
Es gibt eine ganze Reihe von Erfolgen. Aber ich erwarte nicht von Ihnen, dass Sie das jetzt zur Kenntnis nehmen.
Tja, so klang der Abschiedsgruß von Heinz Fromm, dem Vorgänger von Hans-Georg Maaßen an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Zurückgetreten wegen der Versäumnisse des Bundesamtes und mehrerer Landesämter für Verfassungsschutz beim Umgang mit der rechtsextremen Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund, NSU. Professor Tanjew Schulz, Professor für Journalismus an der Universität Mainz und Autor des Buches NSU, der Terror von Rechts und das Versagen des Staates. Guten Abend.
Guten Abend.
Nach allem, was heute bekannt ist, gab es sowohl ein Versagen vor der öffentlichen Aufdeckung der NSU-Mordserie als auch ein Versagen danach beim Umgang mit dem ersten Versagen. Schauen wir zunächst auf die Phase, in der der Verfassungsschutz seiner Aufgabe gemäß ein Frühwarnsystem hätte sein sollen. Welche Versäumnisse haben dazu geführt, dass er diese Aufgabe nicht erfüllte?
Er hat es versäumt, gleich nach dem Untertauchen der 3 Neonazis in Jena wirklich den auf den Fersen zu bleiben und den mutmaßlichen Helfern zuzusetzen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz war von Anfang an mit eingebunden in die Suche nach diesem Trio, hat es aber dann nicht vermocht, wirklich auch seine V-Leute ordentlich in Stellung zu bringen und auch ansonsten die Dinge analytisch zusammenzuführen. Und durch die Fehler, die dann auch an anderen Landesämtern passiert sind, ist auch das Bundesamt dann mitbeteiligt in so einem Knäuel von ganz verschiedenen Fehlerketten, die dann sich summiert haben zu diesem Desaster. Und das Ganze wurde verschärft dadurch, dass dann, als die Morde und die Anschläge begannen der Terroristen, diese Verbindung niemals richtig gesehen worden ist und eben auch dort die analytische Kraft fehlte im Bundesamt für Verfassungsschutz, diesen rechten Terror überhaupt zu erkennen.
Als dann öffentlich immer klarer wurde, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem NSU und den Morden, die ihm dann zur Last gelegt werden konnten, hat es dann neben den bereits erwähnten Vertuschungsversuchen auch Versuche aus den Reihen des Verfassungsschutzes gegeben, doch noch zur Aufklärung beizutragen?
Sicherlich haben da natürlich die Beamten jetzt dann ganz viel versucht zusammenzutragen, auch auf Geheiß der Untersuchungsausschüsse, aber doch oft nach meinem Eindruck, und ich habe viele Untersuchungsausschüsse besucht mit angezogener Handbremse, und da gab es nicht nur diese Aktenschredderei, sondern auch manche andere Versäumnisse, die dann noch aufgetaucht sind, etwa auch im Umgang mit einem V-Mann, dessen CD einfach jahrelang gar nicht richtig ausgewertet worden ist mit einem möglichen NSU-Bezug. Und dann musste, man muss sich das vorstellen, das BKA, also eine Polizeibehörde, erstmal ins Bundesamt marschieren, um da quasi aufzuräumen und das sicherzustellen. Das war alles schon in der Amtszeit von Maaßen übrigens.
Was haben wir da vor uns? Ein Versagen vieler einzelner handelnder Personen? Und wenn ja, aus welchen Motiven heraus?
Es ist sicherlich nicht nur ein Versagen einzelner Personen, das auch immer wieder. Es gibt sicherlich auch ganz viele integre, sehr engagierte Beamte, aber es gibt auch wirklich Schlamperei und es ist auch wirklich teilweise eine träge Behörde nach meinem Eindruck. Es gibt aber auch systemische Faktoren, wie wir das vielleicht nennen würden in der Wissenschaft, also so Strukturbedingungen. Da ist zum einen die Geheimniskrämerei, die natürlich eingeschrieben ist in so eine Geheimdienstbehörde, aber auch dieser Ämterwirrwarr, der im deutschen Föderalismus angelegt ist, und die Arbeitsteilung. Das heißt, die eine Hand weiß nicht so richtig, was die andere tut. Und dann kommt es sehr auf den Informationsaustausch an und auch auf Kontrolle. Und die findet eben traditionell bei Geheimdienstbehörden nicht so richtig gut statt und auch in der BRD nicht richtig gut statt. Und deswegen entsteht da ganz schnell so eine eigene Struktur, die im Grunde genommen so ein kleiner Fremdkörper auch in der Demokratie ist.
Das hätte aber trotzdem nicht ausschließen müssen, dass eine hinreichend große Zahl von Verfassungsschutzmitarbeitern genau genug, rechtzeitig genug hingeschaut hätten. Da gibt es ja immer wieder den Vorwurf, viele Verfassungsschützer seien, wie es zum Beispiel schon heißt, auf dem rechten Auge blind. Lässt sich ein solcher Nachweis führen?
Ich bin da vorsichtig. Also ich möchte auch kein Pauschalurteil fällen über da ganz viele Beamte. Also nach meinem Eindruck entsteht jetzt aber genau wird jetzt natürlich durch Maaßens Äußerung befeuert. Gerade wenn wir mal an die Opfer rechter Gewalt denken, dann kann ich denen doch jetzt gar nicht mehr erklären, dass der Verfassungsschutz auch auf deren Seite ist und sie schützen soll. Weil einfach Herr Maaßen den Eindruck vermittelt, er redet wie ein AfD-Politiker und er betreibt deren Geschäft mit. Das gilt sicherlich nicht für sämtliche Beamte in dieser Behörde, aber das zieht sich schon so ein bisschen durch die Geschichte. In der Anfangszeit waren auch sehr viele Altnazis natürlich im Verfassungsschutz beschäftigt und später hat man auch bis heute eigentlich den Eindruck, wenn es um Antifa-Aktivisten geht, von denen sicherlich manche auch problematisch und militant sein können, da sind sie sofort dabei, die Verfassungsschützer, aber der Blick nach rechts ist dann manchmal vielleicht nicht ganz so energisch.
Hat sich denn nach Ihrem Eindruck infolge der Erkenntnisse rund um die Mordserie des NSU irgendetwas geändert beim Verfassungsschutz, sowohl was die handelnden Personen angeht, als auch was die Strukturen?
Meines Erachtens zu wenig. Also es hat sich zum Beispiel geändert, dass das Bundesamt interessanterweise ein bisschen stärker noch so eine Zentralstellenfunktion bekommen hat im deutschen Föderalismus. Das heißt, aufgewertet worden ist. Nicht massiv, aber doch beachtlich und da auch mehr Stellen bekommen hat und im Grunde seine Machtposition gestärkt hat. Also eine interessante Belohnung dafür, dass man über Jahrzehnte versagt hat.
Wobei man in letzter Zeit ja hört, dass die Landesämter zum Beispiel diejenigen seien, die die AfD-Beobachtung jetzt eher vorantreiben und sich darüber beklagen, dass das Bundesamt da angeblich bremst.
Da scheint es sich auch wirklich um einen Machtkampf zu handeln zwischen den Behörden. Das ist auch natürlich nicht immer ganz einfach. Das war schon immer schwierig zwischen den Bund- und Länderbehörden. Und da gibt es jetzt einige Bundesländer, etwa in Thüringen auch und in Niedersachsen, die voranschreiten und meines Erachtens mehr tun im Kampf gegen rechte Gewalt.
Professor Tanjev Schulz, Professor für Journalismus an der Universität Mainz und Autor des Buches NSU, der Terror von Rechts und das Versagen des Staates. Vielen Dank. Der Verfassungsschutz ist der Inlandsgeheimdienst der Bundesrepublik Deutschland, im Unterschied zum Bundesnachrichtendienst BND, der im Ausland operiert und dort für Spionage und Gefahrenabwehr im Interesse unseres Staates zuständig ist. Auch in Großbritannien gibt es diese Unterscheidung, wobei sich die Namen der beiden Dienste nur durch eine Ziffer unterscheiden. MI6 ist für das Ausland zuständig, MI5 für das Inland. Ende der 80er Jahre nun hat der Schriftsteller Frederick Forsyth in seinem Roman Das vierte Protokoll einen Mitarbeiter von MI5 zur Hauptfigur gemacht, also wenn man so will, einen Mitarbeiter des britischen Verfassungsschutzes.
John Preston ging kurz vor 11 die Curzon Street hinunter zum Sitz der Abteilung, für die er arbeitete. Die meisten Angestellten des öffentlichen Dienstes machten, da der Neujahrstag auf einen Donnerstag gefallen war, ein verlängertes Wochenende und arbeiteten an diesem Freitag nicht. Aber Brian Harcourt Smith hatte ihn eigens gebeten zu kommen. Also kam er. Er glaubte zu wissen, worüber der stellvertretende Generaldirektor von MI5 mit ihm sprechen wollte. Seit 3 Jahren arbeitete John Preston im Referat F, das sich mit der Überwachung von rechts- und linksradikalen politischen Organisationen befasste, mit der Ausspähung dieser Gruppen und der Führung der in sie infiltrierten Agenten. 2 Jahre war er bei F1 gewesen als Leiter der Sektion D, die auf die Unterwanderung der Labour Party durch Elemente des äußersten linken Flügels spezialisiert war. Das Ergebnis seiner Nachforschungen während dieser Zeit hatte er vor 2 Wochen, knapp vor Weihnachten, vorgelegt. Preston war überrascht, dass man den Bericht so schnell gelesen und verarbeitet hatte. Harcourt Smith war wie immer tadellos gekleidet und bereitete Preston einen warmen Empfang. Preston misstraute der Wärme. Andere, so hieß es, waren ebenso warm empfangen worden und eine Woche später aus der Dienststelle verschwunden.
Das lässt nichts Gutes hoffen. Ein Auszug aus dem Roman »Das vierte Protokoll« von Frederick Forsyth. Später mehr über den Rapport des britischen Verfassungsschutzmitarbeiters John Preston bei seinem Vorgesetzten, zu dessen tadelloser Kleidung vielleicht auch eine Goldrandbrille gehört. Wer weiß. Im Verborgenen Gutes tun. Was leistet sich der Verfassungsschutz? Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Mehr oder weniger verborgen und mehr oder weniger gut agiert der Verfassungsschutz in unserem Staat inzwischen seit 68 Jahren. 1950, ein Jahr nach Gründung der Bundesrepublik, wurde er von Bundestag und Bundesregierung ins Leben gerufen, hatte allerdings zu diesem Zeitpunkt bereits eine Vorgeschichte hinter sich. Ein Erinnerungsstück von Margit Eckold.
Nach der bedingungslosen Kapitulation 1945 übernahmen die Besatzungsmächte die oberste Regierungsgewalt in Deutschland. Damit wurde der Tätigkeit aller staatlichen Behörden und natürlich der NS-Nachrichtendienste und der geheimen Staatspolizei ein Ende gesetzt. Knapp 3 Jahre später traten die Ministerpräsidenten in der amerikanischen Besatzungszone, darunter der Bremens, an ihre Militärregierung heran, um die Genehmigung für die Errichtung eines zentralen Geheimdienstes zu erhalten. Als Begründung diente eine kommunistische Unterwanderung der Polizei, die von der sowjetisch besetzten Zone ausging. Die Bundesregierung erhielt im sogenannten Polizeibrief der Militärgouverneure in der Gründungsphase des westdeutschen Staates die Erlaubnis, so wörtlich, eine Stelle zur Sammlung und Verbreitung von Auskünften über umstürzlerische, gegen die Bundesregierung gerichtete Tätigkeiten einzurichten. Ein Jahr später wurde die gesetzliche Grundlage geschaffen. Der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Hans Ritter von Lex, bringt Anfang Juni 1950 für die Regierung den Gesetzentwurf in den Bundestag ein.
Das Grundgesetz fordert für den Verfassungsschutz eine auf gegenseitigen Rechten und gegenseitigen Pflichten beruhende Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Dieser Forderung dürfte der Gesetzentwurf voll entsprechen.
Der Abgeordnete Walter Fisch von der KPD sieht den Verfassungsschutz als verlängerten Arm der Besatzungsmächte. Otto Heinrich Grewe von der SPD hält ihm im Bundestag entgegen:
Jawohl, Herr Fisch, Sie haben gefragt, was wir schützen wollen. Wir wollen uns vor Ihnen und Ihren Gegenspielern auf der politischen Rechten mit unserer Verfassung und mit dieser Demokratie schützen, Herr Fisch.
Wenige Wochen nach der Verabschiedung des Gesetzes wird das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln errichtet.
Und heute, 68 Jahre später, fordern einige Politiker, zum Beispiel aus den Reihen der Grünen und der Linken, seine Abschaffung, weil der Verfassungsschutz ihrer Ansicht nach nicht in der Lage und viele Verfassungsschützer vielleicht auch nicht willens seien, unseren Staat vor allen Verfassungsfeinden zu schützen, die ihn bedrohen. Aber wie würde das funktionieren, den Verfassungsschutz abzuschaffen und was würde es bedeuten? Das wollen wir uns jetzt erklären lassen. Professor Christoph Gusi, Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Staatslehre und Verfassungsgeschichte an der Universität Bielefeld. Guten Abend.
Guten Abend nach Frankfurt.
Wenn das Bundesamt und die Landesämter für Verfassungsschutz aufgelöst und anschließend nicht durch eine neue Nachfolgebehörde ersetzt würden, wer würde dann die bisherigen Aufgaben des Verfassungsschutzes wahrnehmen können bzw. dürfen?
Aus rechtlicher Sicht ist die Auflösung der Verfassungsschutzämter grundsätzlich möglich. Das Grundgesetz lässt zwar Verfassungsschutzämter zu, fordert sie aber nicht zwingend. Ihre Auflösung bedürfte daher einiger Gesetzesänderungen, die aber keine unüberwindlichen verfassungsrechtlichen Hindernisse hätten. Wenn die Verfassungsschutzämter aufgelöst würden, dann würden eine Reihe ihrer Aufgaben von anderen Behörden übernommen werden können, andere recht sensible aber nicht. Namentlich die Frage danach, wer fundamentalistische Religionsgemeinschaften beobachtet, wer zu verbietende oder von der Finanzierung auszuschließende politische Parteien beobachtet und wer in einigen wichtigen Fällen das Vorfeld von konkreten Gefahren überwacht, da würden Schutzlücken bleiben, Schutzlücken, die auch dann hier kaum hinnehmbar wären, wenn man der Institution Verfassungsschutz kritisch gegenübersteht. Irgendjemand muss das machen und außer dem Verfassungsschutz ist in unserer Sicherheitsarchitektur dafür keiner da.
Wenn nun Aufgaben des Verfassungsschutzes zum Beispiel in die Kompetenz der Polizei übergehen würden, was würde das für die verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland bedeuten?
Das würde eine ganz erhebliche Verschiebung bedeuten. Die Polizei darf bislang nur tätig werden, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine konkrete Gefahr oder eine konkrete Straftat vorliegen. Sie ist also an einen Anfangsverdacht gebunden. Dies ist der Verfassungsschutz nicht. Er darf einen Anfangsverdacht schon suchen. Und das ist insbesondere bei Milieus, die im Geheimen arbeiten, wie etwa ausländische Nachrichtendienste oder verbietbare Parteien. Bei geheim arbeitenden Organisationen kann das wichtig sein. Und da würde tatsächlich eine Schutzlücke entstehen. Bislang gilt, die Polizei darf fast alles tun, aber nicht alles wissen. Die Nachrichtendienste dürfen fast alles wissen, aber nicht alles tun. Diese rechtliche Zuordnung würde unterlaufen, wenn der Verfassungsschutz aufgelöst und durch nichts anderes ersetzt würde.
Der Verfassungsschutz ist ja nicht der einzige Geheimdienst, nicht die einzige Sicherheitsbehörde, die wir in Deutschland haben. Könnte man also zum Beispiel die Zuständigkeit des Bundesnachrichtendienstes, des BND, ausweiten, sodass der BND nicht mehr nur ein Auslandsgeheimdienst wäre, sondern eben auch für die Inlandsaufklärung zuständig? Ob das jetzt logistisch, fachlich sinnvoll wäre, ist eine andere Frage, aber spreche aus verfassungsrechtlicher Sicht etwas dagegen?
Aus verfassungsrechtlicher Sicht unmittelbar spricht nichts dagegen. Nirgendwo im Grundgesetz steht, dass die geheimdienstlichen Aufgaben von mehreren Diensten übernommen werden müssen. Rein praktisch allerdings gäbe es erhebliche Unterschiede, denn im Ausland ist die nachrichtendienstliche Information unter großzügigeren Bedingungen zulässig als im Inland. Deshalb ist es sinnvoll, dass eine Behörde im Ausland unter großzügigeren Bedingungen handelt, während die andere im Inland engere Voraussetzungen einhalten muss. Wäre dies nicht der Fall, wäre also beides bei einer Behörde konzentriert, dann könnte durchaus das Risiko bestehen, dass die eine Behörde in allen Fällen unter den großzügigeren Bedingungen handelt und damit die Rechtsstellung der Bürger verschlechtert würde.
Nun sagen ja auch viele derjenigen, die den Verfassungsschutz in seiner jetzigen Form abschaffen wollen, im nächsten Atemzug, dass sie ihn nach seiner Auflösung neu gründen wollen, also ihn durch eine Behörde ersetzen wollen. Wie könnte diese Behörde denn anders gestaltet werden, was zum Beispiel ihre Struktur angeht? Im Moment spiegelt der Verfassungsschutz ja die föderale Struktur der Bundesrepublik wider. Es gibt ein Bundesamt und es gibt in den 16 Bundesländern zusätzlich Landesämter für Verfassungsschutz. Ist das aus Sicht unserer Verfassung eine zwingende Struktur?
Die föderalistische Struktur ist im Grundgesetz zum Teil vorgeschrieben. Das Bundesamt hat nämlich nur bestimmte Verfassungsschutzaufgaben, aber nicht alle. Folge in dem Zusammenhang, wenn auch die anderen Verfassungsschutzaufgaben wahrgenommen werden sollten, kann dies nur von Landesämtern geschehen. So sieht das Grundgesetz das vor. Von daher ist die föderalistische Struktur in ihren Grundzügen vorgeschrieben. Diejenigen, die den Verfassungsschutz ändern oder abschaffen und neu begründen wollen, gehen meist anders vor und sagen, der Verfassungsschutz sollte abgelöst werden durch eine Einrichtung, welche ähnlich einem wissenschaftlichen Institut oder ähnlich einer Nachrichtenagentur, also mit Journalismus ähnlicher Recherche handelt. Das Geheimdienstliche, also das hoheitlich Eingreifende würde dann wegfallen. Stattdessen würde an diese Stelle eher privatrechtliche Strukturen treten. Das mag juristisch ein Unterschied sein. Rein praktisch wäre es so, dass dann in vielen Fällen kein Informationsverlust auftreten würde, aber bei geschlossenen und ganz in sich arbeitenden, nach außen abgeschotteten Milieus würden sich Unterschiede ergeben. Das heißt, möglicherweise würden die allergefährlichsten Risiken dann nicht erkannt werden können. Das ist allerdings nur ein kleiner Teil der aktuellen Verfassungsschutzaufgaben.
Abschottung ist ein Stichwort, das wir natürlich auch im Hinblick auf die Geheimdienste, auf den Verfassungsschutz selbst diskutieren müssen. In Demokratien müssen ja eigentlich Geheimdienste, so wie alle anderen Institutionen in einer Demokratie auch, einer öffentlichen Kontrolle unterliegen, einerseits. Aber andererseits müssen Geheimdienste, wie der Name schon sagt, natürlich im Geheimen arbeiten können. Man versucht ja bislang, diese Kontrolle der Geheimdienste durch das parlamentarische Kontrollgremium durchzuführen. Da sitzen Bundestagsabgeordnete drin, die aber in geheimen Sitzungen tagen und die gegenüber der Öffentlichkeit zu weitgehendem Stillschweigen verpflichtet sind. Lässt sich dieses Problem einer demokratischen Kontrolle von Geheimdiensten aus Ihrer Sicht besser lösen?
Einerseits muss man im internationalen Vergleich sagen, die deutschen Geheimdienste sind relativ gut kontrolliert. Das Maß an Kontrolle, was es in Deutschland gibt, davon können in anderen Ländern die Parlamente oftmals nur träumen. Zum Beispiel in Großbritannien. Umgekehrt ist es so, dass die Kontrollinstanzen in Deutschland allzu oft auf die Informationen angewiesen sind, die ihnen die Nachrichtendienste selber geben, anders ausgedrückt. Sie erfahren meist dort genau das, was gestern in der Zeitung stand, was sie also vorher schon wussten. Dies ist ein Teufelskreis, welcher dazu führt, dass tatsächlich erhebliche Kontrolldefizite bestehen. Nun hat die Kontrollreform vor 2 Jahren dazu geführt, dass hier ein wenig aufgelockert worden ist, dass es also auch jetzt einige Möglichkeiten der Kontrollgremien gibt, hier selbst recherchierend tätig zu werden. Ob dies auch zu faktischen Verbesserungen führt, lässt sich im Moment noch nicht absehen, da die neuen Instrumente erst noch in der Praxis hinreichend erprobt werden müssen. Konkrete Berichte zu deren Bewährung gibt es bislang nicht.
Professor Christoph Gusi, Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Staatslehre und Verfassungsgeschichte an der Universität Bielefeld, über Möglichkeiten, den Verfassungsschutz aufzulösen und über das, was aus einer solchen Entscheidung folgen könnte. Vielen Dank. Im Verborgenen Gutes tun. Was leistet sich der Verfassungsschutz? Damit beschäftigt sich heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und jetzt schauen wir nochmal beim britischen Pendant unseres Verfassungsschutzes vorbei, nämlich beim Geheimdienst MI5, so wie ihn uns Frederick Forsyth schildert in seinem Roman Das vierte Protokoll. John Preston, ein Mitarbeiter des britischen Verfassungsschutzes, hat in den letzten Monaten und Jahren ausgiebig zu extremistischen Gruppen in Großbritannien recherchiert. Jetzt ist er gerade bei seinem Chef Brian Harcourt Smith, dem stellvertretenden Generaldirektor von MI5, vorgelassen worden, der mit ihm über die Ergebnisse seiner Recherchen reden will.
Harcourt Smith bat Preston, vor dem Schreibtisch Platz zu nehmen und setzte sich selbst dahinter. Auf der Schreibunterlage lag Prestons Bericht. »Nun, John, zu Ihrem Bericht. Sie werden natürlich verstehen, dass ich Ihnen, wie alles, was von Ihnen kommt, äußerst ernst nehme.« »Danke«, sagte Preston. »Er ist, wie soll ich sagen, ganz schön radikal. Geht in die Vollen, wie? Die Frage ist nur, und diese Frage muss ich mir selbst stellen, bevor unsere Abteilung irgendeine Strategie aufgrund Ihres Berichtes vorschlägt, ist das alles absolut wahr? Nachprüfbar? Denn genau das wird man mich fragen.« »Hören Sie, Brian, ich habe 2 Jahre auf diese Nachforschungen verwendet. Meine Leute haben tief, sehr tief geschürft. Die Tatsachen sind, wo ich sie als solche ausgewiesen habe, absolut wahr. Mein lieber John, ich würde nie irgendwelche Tatsachen in Frage stellen, die Sie eruiert haben. Aber die Folgerungen, die Sie daraus ziehen, beruhen auf Logik, denke ich«, sagte Preston. »Eine großartige Disziplin, war einmal mein Studienfach«, spann Harcourt Smith den Faden weiter. »Aber nicht immer durch harte Beweise untermauert, meinen Sie nicht auch? Zum Beispiel diese Sache da.« Er fand die Stelle im Bericht und sein Finger fuhr die Zeile entlang. »Das Manifest der britischen Revolution. Ganz schön extrem, das müssen Sie doch zugeben.« »Stimmt, Brian, es ist extrem. Diese Leute sind wirklich ganz schön extrem.« »Das steht außer Zweifel, aber wäre es nicht hilfreich gewesen, wenn Sie in Ihrem Bericht ein Exemplar des Manifestes beigelegt hätten?« »Soweit ich feststellen konnte, gibt es nichts Schriftliches. Es handelt sich um eine Reihe von Absichten, wenn auch sehr konkreten Absichten, in den Köpfen gewisser Leute.« Harcourt Smith saugte bedauernd an einem Zahn. »Absichten«, sagte er, als mache ihm das Wort zu schaffen. »Ja, natürlich, Absichten. Aber sehen Sie, John, eine Menge Absichten spuken in den Köpfen einer Menge Leute herum. Nicht immer sehr freundliche Absichten diesem Land gegenüber. Aber wir können keine Politik, keine Maßnahmen und Gegenmaßnahmen aufgrund dieser Absichten vorschlagen.«
»Es liegen dem Verfassungsschutz keinerlei belastbare Informationen darüber vor, dass...« »Ach nein, das hat ja Hans-Georg Maaßen gesagt, der real existierende Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und nicht der fiktive stellvertretende Generaldirektor von MI5, Brian Harcourt Smith, im Roman von Frederick Forsyth. Von ihm werden wir später noch mehr hören.« Absichten zu erfahren und zu entschlüsseln, die in den Köpfen von Leuten herumspuken, die unserem Land feindlich gesinnt sind und die eine Bedrohung sein könnten für die Sicherheit in unserem Land, das ist in der Tat eine Aufgabe des Bundesamtes für Verfassungsschutz und seiner 16 Landesämter. Diese Aufgabe ist im Laufe der Jahre immer umfangreicher geworden und das liegt auch daran, dass es immer mehr Richtungen gibt, aus denen die der Sicherheit unseres Landes Gefahr drohen kann. Auf eine dieser Richtungen sind wir alle fast auf den Tag genau vor 17 Jahren schlagartig aufmerksam geworden. Und welche Folgen das für den Verfassungsschutz hatte, das berichtet uns jetzt meine Kollegin Claudia Sauter.
11. September 2001. Dieses Datum markiert nicht nur für die Geheimdienste der Vereinigten Staaten einen radikalen Wendepunkt. Auch die deutschen Verfassungsschützer müssen an diesem Tag ihre vollständige Ignoranz zugeben. 3 der 4 Todespiloten kamen aus Hamburg. Sie waren Studenten aus arabischen Ländern. Sie wurden in der Hansestadt angeworben. Sie bereiteten sich dort auf den größten Terroranschlag der amerikanischen Geschichte vor. Unterstützer hatten sie in Hamburg selbstverständlich auch. Viele von ihnen tarnten sich mit falschen Namen und falschen Pässen. Ein Unterstützer der Hamburger Zelle war ein abgelehnter Asylbewerber. Auch der ägyptische Todespilot Mohammed Atta hatte, als er Jahre zuvor nach Hamburg kam, keine Aufenthaltsgenehmigung. Die amerikanischen Geheimdienste und das FBI tobten, als diese Tatsachen ans Licht kamen. Beim Hamburger Verfassungsschutz beschäftigte sich 2001 gerade mal eine Mitarbeiterin mit militanten Islamisten. Eine. Das soll uns nie wieder passieren, schwor sich damals die rot-grüne Bundesregierung. Sie brachte binnen weniger Wochen die umfangreichsten Antiterrorgesetze in der Geschichte der Bundesrepublik auf den Weg. Der Verfassungsschutz durfte noch im selben Jahr bei Banken, Fluggesellschaften, Post- und Telefondienstleistern Informationen abfragen. Wohnungen von Verdächtigten durften verwanzt werden. Pässe bekamen biometrische Daten. In den Landesämtern für Verfassungsschutz wurden eiligst Stellen für arabisch sprechende Islamwissenschaftler ausgeschrieben. Es war allerdings nicht ganz einfach, sie zu finden. Islamwissenschaft galt bis 2001 als exotisches Orchideenfach. Kenntnisse im Umgang mit dem Internet hatten damals nur wenige dieser Orientfachleute. Und die Hinterhofmoscheen, in denen junge arabische Männer angeworben und radikalisiert wurden, hatte auch niemand von innen gesehen. Noch im Herbst 2001 warnte der Verfassungsschutz, Deutschland sei ein leicht verwundbares Ziel für islamistische Terroristen. 2004 wurde dann in Berlin das gemeinsame Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern eingerichtet. Erstmals arbeiteten hier 39 deutsche Sicherheitsbehörden zusammen. Durchaus mit Erfolg. Im November 2006 kam dort die erste Information über die sogenannte Sauerlandgruppe zur Sprache. 10 Monate später führten die gemeinsamen Erkenntnisse zur Festnahme von 3 jungen deutschen Islamisten, die dann später von einem Gericht wegen Verabredung zum Mord verurteilt wurden. Aber ohne die entscheidenden Informationen des amerikanischen Abhörgeheimdienstes NSA wäre der deutsche Verfassungsschutz blind und taub gewesen. Es war die NSA, die den Mailverkehr der Sauerlandgruppe mit ihren pakistanischen und afghanischen Hintermännern abgehört und den entscheidenden Hinweis gegeben hatte. Was aber wusste der Verfassungsschutz über den Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, über den Tunesier Anis Amri? Nach Aussagen von Hans-Georg Maaßen hatte sein Amt keine eigene Informationsbeschaffung betrieben, also keine V-Leute in Amris Umfeld rekrutiert oder eingeschleust. Recherchen von Journalisten, die sich auf interne Dokumente des Verfassungsschutzes stützen, ziehen Maaßens Version aber in Zweifel. Sein Dienst war in der Sache Amri anscheinend aktiver als behauptet. Hätte also der schwerste Terroranschlag in Deutschland am 19. Dezember 2016 verhindert werden können? Die Antwort darauf suchen mehrere Untersuchungsausschüsse.
Soweit der Bericht meiner Kollegin Claudia Sauter. Und den letzten Punkt wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Da hat es also offenbar einen V-Mann im Umfeld des Berlin-Attentäters Anis Amri gegeben. Genauer gesagt im Umfeld der Berliner Fussilet-Moschee, zu deren regelmäßigen Besuchern Amri gehörte, was der Verfassungsschutz immer bestritten hatte. Aber jetzt gibt es Hinweise darauf, dass dieses Dementi nicht der Wahrheit entsprochen habe und dass aus dem Umfeld von Verfassungsschutzpräsident Maaßen intern die Anweisung ergangen sei, die Existenz dieses V-Mannes gegenüber der Öffentlichkeit zu verheimlichen. Georg Mascolo, Journalist und Leiter des Rechercheverbunds von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie schätzen Sie diese Hinweise ein?
Ja, über diesen Vorgang wird ja noch gestritten. Es geht letztlich um die Frage, ob es zutreffend ist, dass es tatsächlich einen V-Mann im Umfeld des Weihnachtsmarktattentäters Anis Amri gegeben hat, was der Verfassungsschutz nach wie vor bestreitet. Das wird sicher weiter aufgeklärt werden müssen. Was ich allerdings schon irritierend finde, ist, dass man sieht, dass der Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen von Beginn an versucht hat, den Eindruck zu erwecken, als habe er mit dem Fall Anis Amri, als habe der Verfassungsschutz mit dem Fall Anis Amri eigentlich gar nichts zu tun gehabt, hat sich sehr darum bemüht, den Eindruck zu erwecken, dass das eigentlich rein eine Polizeiangelegenheit gewesen sei. Da glaube ich, wäre es honoriger und richtiger gewesen zu sagen, natürlich war auch der Verfassungsschutz damit beschäftigt. Also ich glaube, die Frage, ob hier tatsächlich gelogen worden ist, oder ob nur ein Teil der Wahrheit ausgeblendet worden ist, wenn ich es mal so formulieren darf. Das ist in diesem Fall noch nicht abschließend geklärt, wird aber zu klären sein.
Interessant in dem Zusammenhang ist ja, dass Hans-Georg Maaßen als ein Verfassungsschutzpräsident gilt, der dem Islamismus besondere Beachtung schenken wollte. Wie erklären Sie oder wie würden Sie sich sein Verhalten vor diesem Hintergrund erklären? Sobald wir dann mehr darüber wissen, können wir es natürlich genauer sagen. Aber was könnte denn der Grund dafür gewesen sein, dass er das so niedrig hängen wollte?
Also wenn es denn so gewesen ist, wie man zumindest vermuten darf, vermuten muss, dann liegt die Erklärung aus meiner Sicht darin, dass im Grunde seit dem 11. September 2001, als klar war, dass einige der Attentäter in den Flugzeugen aus Hamburg, aus Deutschland gekommen sind, ist im Grunde eine wiederkehrende Sorge von praktisch allen Verfassungsschutzbehörden und Polizeibehörden gegeben hat. Und das ist ein großer Anschlag hier in Deutschland, begangen von jemandem, von einem Gefährder, über den man viel weiß, den man eigentlich unter Kontrolle halten sollte. Und dann die sich anschließenden Fragen an die Behörden, wie hat das passieren können? Es hat auch unmittelbar vor dem Attentat jedenfalls einen Vorgang gegeben, wo das sogenannte gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum den Verfassungsschutz sogar ausdrücklich gebeten hatte, eine Information zu klären. Damals mit dem Geheimdienst von Marokko, das hat das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht getan. Also richtig ist, dass der Fall Anis Amri nicht zuallererst ein Verfassungsschutzfall gewesen ist, aber den Eindruck, den Hans-Georg Maaßen versucht hat zu erwecken, eigentlich habe man damit gar nichts zu tun, der war auch schon vorher falsch.
In anderen europäischen Ländern hat es ja weitaus mehr Anschläge von der Größenordnung des Berliner Weihnachtsmarktattentats gegeben. Dass da Deutschland vergleichsweise bislang verschont geblieben ist von mehr Anschlägen dieser Art, welchen Anteil hat daran aus Ihrer Sicht die Arbeit des Verfassungsschutzes?
Ich glaube, dass wir es mit zwei Faktoren im Moment zu tun haben. Glücklicherweise sieht man, obwohl es diese vielen Aufrufe des sogenannten Islamischen Staates seit Jahren schon gibt, kommt nicht mehr zu uns, lebt und kämpft nicht mehr hier bei uns, beim IS, sondern bleibt in euren Heimatländern und begeht Anschläge dort. Dass es eine dann doch nicht allzu große Gruppe von Menschen in Europa und in Deutschland ist, die bereit sind, diesen letzten Schritt in den Irrsinn zu gehen und zu Mördern zu werden. Und der zweite Grund ist, das haben Sie angesprochen, dass heute mehr Anschläge als in der Vergangenheit verhindert werden und sehr häufig kommt, so wie zum Beispiel jetzt zuletzt im Fall Köln, wo die Bundesanwaltschaft sagt, es sei sogar ein Anschlag mit einer Biobombe womöglich verhindert worden, kommen die Hinweise tatsächlich vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Zugleich muss man allerdings sagen, kommen sie auch nicht vom Bundesamt für Verfassungsschutz, weil es sehr häufig in diesem Fall ausländische Nachrichtendienste, meistens die Amerikaner sind, die zu ihren Partnern beim Bundesamt für Verfassungsschutz gehen und solche Informationen vorlegen. So war es zuletzt in einem Schweriner Fall, so ist es in dem Fall in Sachsen gewesen, so ist es auch in Köln gewesen, sodass es in vielen Fällen nicht die Aufklärungsarbeit deutscher Behörden oder des Verfassungsschutzes selbst ist, sondern es ist die Kooperation mit ausländischen Nachrichtendiensten, von denen die Informationen dann kommen. Zur Wahrheit gehört dann allerdings auch, dass diese Informationen am Anfang nicht oft sehr detailliert schon sind, sodass erst durch zusätzliche Ermittlungen, oft durchgeführt durch den Verfassungsschutz und die Polizei, es letztlich zur Identifizierung des Täters kommt.
Und was diese internationale Kooperation angeht, ist da der Verfassungsschutz eher Nehmer als Geber?
Der Verfassungsschutz ist natürlich nicht in allererster Linie die Behörde, die anderen ausländischen Nachrichtendiensten Informationen zur Verfügung stellt. Das ist irgendwie meistens der Bundesnachrichtendienst. Das ist schon ein ziemlich buntes Tauschgeschäft. Ich glaube allerdings, wenn es um diesen Kernbereich geht, der Bekämpfung des Terrorismus, verlassen wir uns in vielen Situationen darauf, dass wenn wir nicht selbst in Erfahrung bringen können, wer der oder die Täter sind, was sie im Internet unternehmen, auf welchen Plattformen sie unterwegs sind, um Mittel für Sprengstoff oder Chemikalien zu kaufen, dass solche Informationen sehr häufig von ausländischen Diensten nach Deutschland kommen.
Die Bedrohung aus der Islamistenszene stellt den Verfassungsschutz vor besondere Herausforderungen, haben wir eben im Bericht meiner Kollegin Claudia Sauter gehört. Wie erfolgreich ist denn der Verfassungsschutz mittlerweile beim Versuch, Mitarbeiter in die Szene einzuschleusen bzw. V-Leute in der Szene für sich zu gewinnen?
Also ich denke, das ist heute in diesem Bereich mehr V-Leute gibt, als man gemeinhin glaubt. Allerdings muss man sagen, hat sich auch der Terrorismus in den vergangenen Jahren verändert. Ein V-Mann kann natürlich dann besonders hilfreich sein, wenn er erfährt, dass eine Gruppe einen Auftrag bekommen hat vom IS oder wenn er beobachten kann, dass eine größere Gruppe von Menschen sich zusammenfindet, sich radikalisiert, darüber nachdenkt, einen Anschlag zu begehen, dann können Informationen eines V-Mannes sehr hilfreich sein. Sehr häufig ist es aber inzwischen so, dass es Einzeltäter sind, die das in Wahrheit nur mit sich selbst abmachen.
Kommt der Verfassungsschutz möglicherweise auch kulturell an gewisse Grenzen? Denn die Islamistenszene ist ja nun eine, die ja mit großen Teilen der übrigen deutschen Gesellschaft ja sehr wenig Verwandtschaft hat.
Nun ist es für den Verfassungsschutz eine besondere Herausforderung und vielleicht kann man an manchen Stellen sagen, auch eine Überforderung, übrigens ganz genauso für die Polizei auch, mit einem solchen Phänomen wie dem islamistischen Terrorismus umzugehen. Wir reden ja inzwischen über 700 Gefährder, über fast 1000 relevante Personen, dass Terrorismus, wenn ich es mal so sagen darf, beinahe ein Massenphänomen geworden ist, dass man es mit einer so großen Gruppe von Menschen zu tun hat, denen man solche Anschläge zutraut. Das haben wir historisch nie gehabt, wenn man das beispielsweise mit der Roten Armee-Fraktion vergleicht. Es gibt aber dennoch, wie ich glaube, sehr nachdenkenswerte Stimmen auch innerhalb des Verfassungsschutzes, die sagen, dass auch das Bundesamt für Verfassungsschutz sich nicht zu sehr auf die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus fokussieren sollte, bei aller Bedeutung der Aufgabe, sondern auch einen Blick haben muss für andere Dinge, die in diesem Land geschehen. Da ist ganz sicher der Rechtsterrorismus oder rechtsradikale und rechtsextreme Bestrebungen zu nennen. Das glaube ich auch. Man muss immer sehr vorsichtig sein, dass man nicht nur den Phänomenbereich, der heute von Bedeutung ist, im Auge hat, sondern ein Verfassungsschutz, jedenfalls wenn er gut funktioniert, muss ein Frühwarnsystem sein. Er muss eine Ahnung davon haben, wer morgen die Feinde der Demokratie sein können, was sich da tut, sodass ich glaube, dass diese Diskussion sich nicht zu sehr auf den islamistischen Terrorismus zu fokussieren, sondern jedenfalls dabei die anderen Bereiche nicht aus dem Blick zu verlieren, seine Berechtigung hat.
Georg Mascolo, Journalist und Leiter des Rechercheverbunds von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Vielen Dank. Und was wir in diesem Zusammenhang noch ergänzen sollten, ist die Meldung, dass im Rhein-Main-Gebiet ein 17-Jähriger festgenommen worden ist, der einen Sprengstoffanschlag geplant habe und zum Zeitpunkt der Festnahme auch bereits mit den Vorbereitungen dazu begonnen hätte. Den Ermittlungen, so berichtet die Staatsanwaltschaft Frankfurt, habe ein Hinweis des Bundesamtes für Verfassungsschutz zugrunde gelegen. So, und jetzt kehren wir nochmal zu Frederick Forsythes Roman Das vierte Protokoll aus dem Jahre 1984 zurück. Dort hat John Preston, ein Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes MI5, das des Pendants zum deutschen Verfassungsschutz, jahrelang extremistische Gruppen beobachtet. Aber als er seinen Bericht dem stellvertretenden Generaldirektor von MI5 vorlegt, zweifelt dieser die Aussagekraft des Berichtes an, weil darin ja nur von Absichten die Rede sei.
Preston setzte zum Sprechen an, doch Harcourt Smith stand auf. Zum Zeichen dafür, dass die Audienz zu Ende war. Hören Sie, John, ich behalte Ihr Papier noch ein Weilchen. Übrigens, wie gefällt es Ihnen bei F1? Großartig, sagte Preston und stand ebenfalls auf. Ich könnte was für Sie haben, wo es Ihnen vielleicht noch besser gefällt, sagte Harcourt Smith. Als Preston gegangen war, starrte Harcourt Smith minutenlang auf die Tür, durch die sein Mitarbeiter verschwunden war. Er schien gedankenverloren. Die Akte war lästig. Und konnte sogar eines Tages gefährlich werden. Die beste Lösung wäre der Reißwolf, aber das war unmöglich. Sie war in aller Form von einem Sektionschef vorgelegt worden. Sie hatte eine Aktennummer. Er dachte lange und angestrengt nach. Dann nahm er seinen roten Filzstift und beschrieb sorgfältig den Umschlag des Preston-Reports. Er klingelte nach seiner Sekretärin. Mabel, sagte er, als sie hereinkam, tragen Sie das persönlich in die Registratur hinunter. Sofort bitte. Das Mädchen warf einen Blick auf den Aktendeckel. Er trug über die ganze Breite die Buchstaben KWV. KWV bedeutet in der Dienststelle keine weitere Veranlassung. Der Bericht sollte begraben werden.
Im Verborgenen Gutes tun. Was leistet sich der Verfassungsschutz? So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und aus der fiktiven Welt des Romans Das vierte Protokoll von Frederick Forsyth kommen wir jetzt wieder in die reale Welt des deutschen Verfassungsschutzes und seines Präsidenten Hans-Georg Maaßen zurück. Was er, der Verfassungsschutzpräsident, in letzter Zeit geleistet bzw. sich geleistet hat, wie es viele seiner Kritiker sehen, das fassen wir jetzt noch einmal in einer Chronologie zusammen.
26. August.
In Chemnitz wird ein 35-jähriger Deutscher erstochen. Unter Verdacht 3 Männer aus Syrien und Irak. Es folgen Demonstrationen und Ausschreitungen. Die Stadt Chemnitz bricht ihr Stadtfest ab.
28. August.
Die Bundeskanzlerin zeigt sich entsetzt.
Dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottungen gab, dass es Hass auf der Straße gab und das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun.
5. September.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hält eine Regierungserklärung.
Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, es gab kein Pogrom in Chemnitz. Das sind Worte, die das, was dort passiert ist, nicht richtig beschreiben.
Innenminister Horst Seehofer verweist bei seiner Bewertung der Vorgänge ausdrücklich auf Kretschmers Erklärung.
7. September.
Die Bild-Zeitung druckt Aussagen von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Zitat:
Es liegen dem Verfassungsschutz keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben.
Außerdem bezweifelt Maaßen die Echtheit eines Videos aus Chemnitz, das Angriffe auf ausländisch aussehende Menschen zeigt.
Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist. Nach meiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken.
Viele Berliner Politiker fordern, Maaßen solle Belege für seine Behauptungen vorlegen. Etliche fordern seine Entlassung.
9. September.
In der ARD sagt Horst Seehofer, Maaßen müsse bis zum nächsten Tag einen Bericht vorlegen.
Ich erwarte eine Begründung, auf die er seine These stützt.
10. September.
Der Bericht geht im Innenministerium ein. Erst am Abend wird bekannt, Maaßen zweifelt jetzt doch nicht an der Echtheit des Videos und fühlt sich missverstanden.
12. September.
Hans-Georg Maaßen stellt sich in 2 Ausschüssen den Fragen der Parlamentarier. Gleich im Anschluss verkündet Horst Seehofer,
dass ich für personelle Konsequenzen keinen Anlass sehe.
Soweit die Chronologie in Sachen Hans-Georg Maaßen, zusammengestellt von unserem Hauptstadtkorrespondenten Andreas Reuter. Aber wie lange Bundesinnenminister Horst Seehofer noch sein volles Vertrauen in den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz setzen kann, das ist an diesem Tag wieder ein Stück unklarer geworden. Denn heute Nachmittag kamen im Bundeskanzleramt die Spitzen der Koalitionsparteien zusammen, um über Hans-Georg Maaßen zu beraten. Das Treffen endete dann am frühen Abend mit einer Vertagung auf nächsten Dienstag. Die Deutsche Presseagentur erfuhr anschließend aus Regierungskreisen, es sei ein gutes, ernsthaftes Gespräch mit dem Ziel gewesen, als Koalition weiterzuarbeiten. Michael Götschenberg, Sicherheitsexperte der ARD mit Sitz in unserem Berliner Hauptstadtstudio. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Das heißt doch wohl, die Koalition ist geradezu existenziell gespalten in der Bewertung des Verfassungsschutzpräsidenten, oder wie deuten Sie das?
Es ist definitiv so, dass man hier ganz anderer Meinung ist, ob man nun an Hans-Georg Maaßen noch festhalten kann oder nicht. Die SPD wünscht seine Entlassung. Der Bundesinnenminister hat sich nun gerade erst gestern hinter ihn gestellt. Ich würde aber auch sagen, die Koalition wird an dieser Frage nicht auseinanderbrechen. Und insofern muss man jetzt mal sehen, wie die dieses Dilemma wieder auflösen, das ja jetzt vor allem darin besteht, dass alle 3 Beteiligten hier irgendwie gesichtswahrend wieder rauskommen müssen.
Warum hält denn Seehofer an Maaßen fest? Aus eigener Überzeugung oder weil er ihm schon zu oft das Vertrauen ausgesprochen hat und jetzt nicht mehr zurück kann?
Nun ja, er ist, glaube ich, schon überzeugt davon, dass Maaßen der Richtige ist an diesem Platz. Man darf nicht vergessen, dass Hans-Georg Maaßen genau die Linie vertritt, die sich Horst Seehofer an dieser Stelle wünscht. Maaßen gilt als erklärter Kritiker der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel, hat sich dadurch auch im Kanzleramt ausgesprochen unbeliebt gemacht. Angela Merkel soll im Zuge der Regierungsbildung versucht haben, auch Maaßen aus diesem Amt zu entfernen, hatte aber bei Seehofer auf Granit gebissen, was eben vor allem auch damit zu tun hat, dass die beiden inhaltlich sehr nah beieinander sind.
Gehört es denn eigentlich zum Amt des Verfassungsschutzpräsidenten dazu, sich eigenständig in der Öffentlichkeit zu Wort zu melden, oder sollte er öffentliche Äußerungen eigentlich eher seinem politischen Dienstherrn überlassen?
Nein, da würde ich schon sagen, das gehört durchaus dazu. Das hat er ja in den vergangenen Jahren auch sehr häufig getan. Man muss da allerdings unterscheiden, äußert er sich zur Gefährdungslage oder äußert er sich politisch? Politisch sollte er sich nicht äußern. Auch die Kritik an der Flüchtlingspolitik hat er hinter verschlossenen oder manchmal auch nicht ganz so verschlossenen Türen geäußert, aber eben vernehmbar für das Kanzleramt. Grundsätzlich war es gewünscht, als Hans-Georg Maaßen 2012 ins Amt kam, dass er eben auch durch ein möglichst hohes Maß an Öffentlichkeit versuchen sollte, den Verfassungsschutz, der nach dem NSU-Debakel am Boden lag, damals schrien alle nur noch auflösen, abschaffen, eben auf diese Weise durch diese Öffentlichkeit auch wieder aus der Schmuddelecke zu holen.
Die Frage ist natürlich, in welcher Form er von diesem von dieser Aufgabe Gebrauch macht, sich eben auch selber öffentlich zu äußern. Er prägt ja allemal eine politische Debatte damit, indem er das tut, kann man sagen, auch wenn man sich seine bisherige Amtsführung, seine Äußerungen in anderen Zusammenhängen anschaut und sein Verhalten, kann man sagen, er verfolgt da eine politische Agenda?
Ja, definitiv. Also die Kritik an der Flüchtlingspolitik, die er intern geäußert hat, hatte natürlich das Ziel, hier einen Politikwechsel auch herbeizuführen im Rahmen seiner Möglichkeiten. Man muss dabei allerdings fairerweise sagen, dass diese Kritik eigentlich in allen Sicherheitsbehörden geteilt wurde, weil man hier natürlich vor dem Problem stand, dass massenweise Menschen ins Land gekommen sind, die überwiegend mit überwiegend ungeklärter Identität. Das war für die Sicherheitsbehörden ein Riesenproblem. Nur Maaßen war eben derjenige, der das immer wieder offen angesprochen und kritisiert hat, auch die Person der Bundeskanzlerin kritisiert hat. Und das schätzt Angela Merkel natürlich nicht.
Jetzt ist heute noch ein Bericht des ARD-Magazins Kontraste an die Öffentlichkeit gekommen. Danach soll Hans-Georg Maaßen, der Verfassungsschutzpräsident der AfD-Bundestagsfraktion, Informationen aus dem Verfassungsschutzbericht vorzeitig zur Verfügung gestellt haben. Und wir erinnern uns in dem Zusammenhang auch, es hat ja Gespräche zwischen Hans-Georg Maaßen und der damaligen AfD-Sprecherin Frauke Petry gegeben. Kurz darauf, einige Monate später, ist dann der saarländische AfD-Verband, der unter Verdacht stand, rechtsextrem zu sein, aufgelöst worden von Seiten der AfD. Welche Schlüsse kann man aus diesem Verhalten, aus diesen Kontakten Hans-Georg Maaßens zur AfD ziehen?
Ja, das ist ja in den vergangenen Wochen skandalisiert worden. Ich bin an der Stelle sehr vorsichtig, weil Ausgangspunkt für diese ganzen Vorwürfe, auch für angebliche Beratungen Maaßens gegenüber der AfD, wie sie einer Beobachtung entgehen könne, die gehen vor allem zurück auf eine ehemalige AfD-Aktivistin, die hatte ein Buch geschrieben, war damit an die Öffentlichkeit gegangen und wurde damit zur Kronzeugin für diese Behauptungen. Und da muss ich sagen, ist mir doch die Erkenntnislage ein bisschen zu dünn. Eine Frau, die bis vor kurzem nach eigenem Bekunden noch daran beteiligt war, Fake News über Migranten zu verbreiten, deren Glaubwürdigkeit hält sich an der Stelle auch für mich in engen Grenzen. Was man sicherlich sagen muss, und damit komme ich zurück auf das, was ich eben gesagt habe, in den Sicherheitsbehörden gibt es die weit verbreitete Ansicht, dass die eigenen Interessen, also die sicherheitspolitischen Interessen durch die CDU seit geraumer Zeit nicht mehr vertreten werden. Also, dass es die Partei der inneren Sicherheit nicht mehr gibt. Und insofern waren die politisch, ich sag's mal in Anführungszeichen, ein Stück weit heimatlos geworden und fanden vielleicht den Druck, den die AfD auf die CDU ausgeübt hat und damit auch einen Rechtsruck der CDU bewirkt hat, prinzipiell erstmal gut, aber das bedeutet eben nicht, dass man selber sich mit einem Mal in der AfD zu Hause fühlt.
Noch kurz zum Schluss, Herr Götschenberg. Der Verfassungsschutz soll die Politik sensibilisieren für Gefahren, die von Verfassungsfeinden ausgehen. Umgekehrt sollen die politischen Dienstherren den Verfassungsschutz auch genau dazu ermutigen. Auf welcher Seite dieses Verhältnisses zwischen Politik und Verfassungsschutz sehen Sie im Moment die größeren Defizite?
Ja, das ist ein schwieriges Verhältnis. Das muss man ganz klar sagen. Es ist auch ein Verhältnis, an dem Hans-Georg Maaßen, glaube ich, in den vergangenen Jahren ein Stück weit verzweifelt ist. So ordnen sich zumindest seine krawalligen Auftritte, gerade auch im politischen Raum, meiner Ansicht nach ein. Er vermisst seit vielen Jahren auch das klare Bekenntnis der Politik zu den Nachrichtendiensten, zum Verfassungsschutz, dass das ein wichtiges Instrument ist, dem man auch die nötigen Werkzeuge in die Hand geben muss und für das man dann auch mal die Nase in den Wind halten muss und Debatten aushalten muss. Zum Beispiel darüber brauchen wir solche Dinge wie einen Staatstrojaner, um im digitalen Zeitalter eben auch Erkenntnisse zu gewinnen. Solche Debatten scheut die Politik und insofern fühlt man sich eben auch bei den Nachrichtendiensten da ein Stück weit alleine gelassen.
Einschätzungen von Michael Götschenberg, Sicherheitsexperte der ARD. Vielen Dank. Im Verborgenen Gutes tun. Was leistet sich der Verfassungsschutz? Das war der Tag in HR2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.